Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im ersten Buch Mose, Kapitel 13, und ich lese euch die Verse 1 bis 15. So zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abram war sehr reich an Vieh, Silber und Gold, und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stelle, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Da sprach Abram zu Lot: Es soll kein Zank zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten sein, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abram wohnte im Land Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich.
Vielen Dank. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, ihr Lieben, das ist nicht immer so einfach, oder? In Frieden miteinander zu leben. In der Familie, in Freundschaften und im Großen. Es ist schon ein bisschen verrückt, finde ich, oder? Dass hier die Geschichte erzählt wird, wie zwei Brudervölker im Grunde getrennte Wege gehen. Lot, so wird es später erzählt, gilt als der Stammvater der Moabiter und Ammoniter, der Nachbarvölker dann im Süden später. Und das ist gerade Prätext ist in der Phase, wo wir in diesem Land erleben, wie auch zwei Brudervölker, jetzt sind es ja die Palästinenser, die sich als die Nachfahren der Philister verstehen, wie sie es Mühe haben, nein, das ist zu harmlos ausgedrückt, ne? Sie es nicht schaffen, in Frieden miteinander zu leben und schreckliche Dinge daraus erwachsen. Kann diese Geschichte uns da helfen? Ist sie so ein Hinweis auf eine Zwei-Staaten-Lösung? Vielleicht. Aber es geht gar nicht so darum, auf andere zu schauen. So, auch im Kleinen, bei uns, ist es doch schwierig genug, oder? Wie viele Konflikte sind da in Ehen und Familien, in Nachbarschaften, im Verein sogar bis in die Gemeinde. Darum möchte ich euch einladen, in diese Geschichte mit mir hineinzutauchen. Und die Anregung dazu kam von Denise Kracht. Wir haben ja, diese Abraham-Geschichte hat uns ja unser Zeltlager begleitet jetzt im Sommer. Und da hatte Denise ein Anspiel geschrieben zu genau dieser Geschichte. Und ich fand spannend, sie hat Lot im Beginn dieses Anspiels schlafend dargestellt, am helllichten Tag. Nicht im Sinne von Faulheit, sondern dass er passiv ist in diesem Streit. Und diesen Gedanken möchte ich weiterspinnen und ihn zu Wort kommen lassen. Und damit ihr merkt, wo wir bei Lot sind, mich ein bisschen nicht verkleide. Das geht mit meinem Mikro gut. Wo ist es jetzt? Schon ein bisschen gemacht, ne? So, jetzt habe ich es mir extra so hübsch festgemacht. Ist noch da? Ja. Okay, so, also. Also ich finde diesen Vorwurf total ungerecht. Schläfrig, passiv. Ja, ihr Lieben, was soll ich denn machen? Wisst ihr, damals, bin ich aufgebrochen mit meinem Onkel. Da waren wir so voller Freude und seine Euphorie war so ansteckend, zu sagen, Gott hat uns ein neues Land gezeigt. Das wird super. Und ich dachte, super. Also Abenteuer ist toll und ne, er hat keine Kinder und dann alles, was er erlebt, davon profitiere ich irgendwann. Und da war aber nicht nur immer sein Fokus immer darum, dass er ja einen Sohn haben will noch und so. Ging auch darum, da kamen wir dahin in dieses Land und was passiert dann? Hungersnot. Oh, super. Wo ist denn da der Segen? Hungersnot. Ja, wir sind ja nicht doof als Nomaden, wir sind es gewohnt. Wir packen unsere Zelte ja sonst auch zusammen und ziehen ein bisschen weiter. Sind wir eben weitergezogen. Hat sich was mit Verheißung? Fahren wir nach Ägypten. Nein, ziehen natürlich zu Fuß. Und in Ägypten gab es aber neue Schwierigkeiten. Auch mein Onkel, das muss man auch mal sagen, ich kriege ja Vorwürfe. Mein Onkel hat sich auch nicht richtig verhalten. Ne, der hat ja diesen Betrug gemacht, seine Frau für seine Schwester ausgegeben, um da irgendwie beim Pharao was durchzudrücken. Wollte er den Segen sich ja doch ne, selbst verschaffen. Und tatsächlich materiell war das auch so. Uns ging es gut in Ägypten. Wir hatten ein super Land da. Wir hatten gute Kontakte. Ne, unser Vieh hat sich vermehrt. Wir haben dazu gekauft. Wir haben Leute angestellt. Ja, wir haben da wirklich ägyptische Hirten sozusagen gebucht. Und sogar eine ägyptische Sklavin, die dann Magd wurde für meine Tante. Mit der gab es später ganz andere Probleme, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber meine Hirten, da wusste ich, auf die kann ich mich verlassen. Die haben zu mir gehalten. Aber klar war, diese Betrugsgeschichte, das geht nicht gut. Das ging auch nicht gut. Mit Schimpf und Schande sind wir weg aus Ägypten. Aber mit mehr als doppelt so viel wie vorher. Aber klar war, wir müssen zurück. Wir müssen umkehren. Und ich glaube, wir mussten auch innerlich umkehren. Das hat zumindest mein Onkel so deutlich gemacht. Wir müssen innerlich wieder umkehren zu Gott und nach seinem Willen fragen. Und darum das Erste, was er getan hat, wieder im Land einen Altar zu bauen und Gott anzubeten, nach seinem Willen zu fragen. Ja, das war ein Stück Umkehr, auch innerlich von dem. Und Gott wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann hätte alles gut sein können, war aber nicht. Ne? Weil es gab Streit zwischen meinen und seinen Hirten. Interessant finde ich, dass hier nicht kritisiert wird, dass Abraham und sein Neffe so reich sind. Ist euch das aufgefallen? Sondern problematisch ist nicht der Reichtum, sondern wie sie damit umgehen. Reichtum kann ein Segen sein, aber es kann auch eine schwere Aufgabe sein. Wörtlich steht hier, Abraham war schwer geworden an Vieh. Schwer geworden. Das Wort, das ist, drückt beides aus. Das ist eine Menge, aber eben auch eine Schwere. Reichtum ist eine schwere Aufgabe. Damit nämlich verantwortlich umzugehen. Und hier kommen noch zwei Dinge zusammen. Der Reichtum an Vieh, hier in diesem Fall, und die Nähe zueinander. Und tatsächlich ist das eine ziemlich problematische Konstellation. Deutlich mehr als einmal in den letzten Jahren habe ich das erlebt. Wie Verwandte die Beerdigung eines verstorbenen Verwandten kaum noch mit Mühe nur zusammen hingekriegt haben, weil der Erbstreit schon los war, bevor der Verstorbene unter der Erde war. Und manchmal ging es da eben auch um alte Familiengeschichten, aber an dem Geld hat sich alles entzündet und dann über Jahre wird nicht miteinander geredet mehr. Aber auch ohne solche großen Konflikte, kennt ihr das nicht auch, wenn man zusammenlebt in der Familie, in Freundschaften, gut, da lebt man meist nicht zusammen, aber je mehr Nähe da ist, desto mehr erlebt man ja auch, wie es hakt. Nicht? Man kennt die Macken des anderen, das, was einen nervt, nervt einen noch mehr, je mehr man sich sieht. Man nimmt das wahr. Und dann sind es Banalitäten, an denen sich dann ein Streit entzündet, ne? Wenn erstmal dieses Genervte da ist. Manchmal Banalitäten. Und nicht selten ist es das Geld. Wir gehen noch einmal zu Lot zurück. Ja, der Platz war eng geworden für unsere so groß gewordenen Herden. Und so viel wuchs da nicht auf den Hügeln. Obwohl die eigentlich Dürrezeit vorbei war, aber es war noch nicht so optimal. Und das Hauptproblem war das Wasser. Die größten Brunnen waren in den Dörfern der Peresiter. Mit denen wollten wir keinen Stress haben. Aber die freien Wasserstellen, die waren knapp. Und da gab es ganz schön Gedränge an den Brunnen. Ja. Und Geschubse, und welches Vieh kam zuerst? Und dann war es noch dazu, dass die Brunnen teilweise nicht so viel Wasser hergaben, mussten dann zwischendurch wieder 2-3 Stunden und länger warten, bis wieder genug Wasser zusammengelaufen war. Das gab Stress. Ja. Aber was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich zu meinen Hirten sagen sollen, das sind die, ne, mein Onkel ist hier der Boss, darum bitte hinten anstellen. Ja. Hätte ich das machen sollen? Warum eigentlich? Ja. Und unser Vieh hat genauso Durst wie die anderen. Hätte ich den Konflikt mit meinem Onkel suchen sollen? Nee, ich hab's lieber laufen lassen. Das sollen die mal miteinander klären, aber es wurde immer nur schlimmer. Aber dann habe ich mich schon gewundert, dass dann mein Onkel die Initiative ergreift. Aber vor allem hat mich gewundert, wie er das macht. Dass er nicht sagt, ich bin hier der Boss hier. Ne? Genau, ne, das hätte ich erwartet. Ich bin hier der Boss und ne, hier, erst kommen die und dann ihr. Punkt. Hat er nicht gemacht. Ich hätte noch erwartet, das ist so ein bisschen seine Art, ich kenne ihn ja, zu sagen, jetzt vertragt euch mal. Ne, komm, ne, wir kommen miteinander aus, jetzt geht euch mal die Hand und ist wieder gut. Hätten die gemacht, hätten meine Hirten gemacht. Wenn er richtig Machtwort gesprochen hätte, hätten die gemacht. Aber ich bin sicher, am nächsten Tag wäre die Geschichte von vorn losgegangen. Ne? Oder vielleicht auch hätte es 2 Tage gehalten, dann wäre ein nächster Konflikt da gewesen. So ein aufgesetzter, durchgedrückter. Aber stattdessen schlägt er vor, sich zu trennen. Hammer. Und dann auch auf diese Weise nicht, dass er sagt, jetzt haut ab. Ne? Wenn ihr Stress macht, weg. Geht dahin, wo ihr hergekommen seid. Ne? Auch das wäre noch eine naheliegende Lösung gewesen. Was heißt das dann für uns? Geht zurück, wo ihr hergekommen seid, nach Ägypten? Das sind wir ja auch Fremde. Oder hätte er uns zurückgeschickt in unsere alte Heimat? Riesenweiter Weg. Was sollen wir da noch? Da hatten wir keine Perspektive. Ist da eine Lösung? Nein, er schlägt Trennung vor, ja, aber hier im Land. Auf friedliche Weise, nicht haut ab, sondern so, dass wir immer noch teilhaben sollten an der Verheißung und an dem Segen. Und dann sagt er, wähl du. Hier, zur Linken, da unten, die Jordanebene, guckst dir an, oder hier oben, das Bergland. Wo willst du hin? Du wählst, du gehst, ich nehme die andere Seite mit meinen Hirten und dann gehen wir uns ein bisschen aus dem Weg. Aber das ist doch keine Frage, oder? Guck dich das Land an da. Wir stehen auf so einem Hügel und gucken, wunderbar, diese Jordanebene grün. Da ist genug Wasser. Gut, da sind die Leute da in den Städten, da müssen wir mit unseren Herden wahrscheinlich ein bisschen Abstand bleiben. Oh, der Jordan ist lang genug und mit den Leuten in Sodom soll nicht so gut Kirschenessen sein, aber passt schon. Aber das Land ist doch wunderbar da unten. Genug Wasser, genug Weide. Und dann auf der anderen Seite da oben das Hügelland, ne, was ähnlich ist wie hier, karger Boden, nur wenig Gras, im Grunde kein weiterer Brunnen mehr da oben in den Bergen. Ist doch keine Frage, welches das bessere Land ist, oder? Wieso überlässt er mir die Wahl? Er könnte doch als der Ältere sagen, das steht mir zu. Kann es sein, dass Abraham was von Gott gehört hat, als er den Herrn angerufen hat? Kann es sein, dass er was gehört hat? Nicht, welches Land er nehmen soll, sondern dass er etwas gehört hat von dem, was später Gott in seinem Sohn so provozierend gezeigt hat. Gib dem, der dich bittet, halt die andere Backe hin und all diese Sachen. Dass er etwas gehört hat davon, dass Friede wichtig ist und dass Friede etwas kosten darf. Dass Friede wichtiger ist, als ein Recht durchzusetzen, dass Gier zu Streit führt und Verzicht auf Macht zu Frieden. Oder dass ich dem anderen Raum lasse, dass das dem Frieden dient und dass das das Wichtige ist. Nun, der Clou ist der Geschichte, dass im Grunde Abraham doch am Ende das bessere Land hatte. Dass dieser Stress mit den Leuten in Sodom sich so zugespitzt hat, dass, ihr könnt es gerne weiterlesen, was da passiert, wie die sich verhalten. Und letztlich Gott Engel schickt und sagt, ihr müsst hier raus und weg hier. Und nicht mehr zurückgucken nach vorne. Weil diese Stadt wird nicht mehr existieren. Das, was sie schon gemacht haben, sich selbst innerlich zugrunde gerichtet und andere mit ihnen, das hat keinen Bestand mehr auf dieser Erde. Das muss untergehen. Aber das ist nicht der Clou der Geschichte eigentlich, dass dann letztlich er fliehen muss und Abraham die Verheißung des Landes hat. Sondern ich finde, im Kern der Geschichte steht diese Erkenntnis, die Abraham hat, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Die Verheißung wird erst danach nochmal ausgesprochen. Ja. Dass er gelernt hat, auf die Verheißung Gottes zu vertrauen und nicht sein Recht selbst durchzusetzen. Ich glaube, das hat ihm auch geholfen für all die Schwierigkeiten, die dann noch kamen. Was heißt das für uns heute? Ich glaube, es ist tatsächlich die Frage, was Frieden uns kosten darf. Wo wir bereit sind, um des Friedens willen auch auf unser Recht zu verzichten. Unsere Macht, unseren Stolz, von dem haben wir eben gesungen. Auf das zu verzichten, dem anderen den Vortritt zu lassen. Dem anderen Raum zu lassen. Dass das wichtig ist. Aber, und auch das wird in der Geschichte deutlich, dass Versöhnung nicht ein einfaches Vertragt euch mal wieder ist. Sondern dass es manchmal ein Weg ist. Manchmal ein ziemlich mühsamer Weg der Versöhnung. Auf dem ich erstmal auch fragen muss, wo hat der andere sich geärgert? Was wünscht die andere sich? Und wo ist es gut, wenn ich tatsächlich schaffe, einen Schritt zurückzutreten, auch von meinen eigenen Ansprüchen an mich selbst und an den anderen? Und manchmal ist es sogar gut, mindestens zeitweise getrennte Wege zu gehen. Das kann eine Lösung sein. Mindestens eine Zwischenlösung. Und ich kann mich an einen Fall erinnern, da habe ich das sogar ausgesprochen. In einer Familie, wo der erwachsene Sohn zwar schon eine eigene Wohnung hatte, aber immer wenn er nach Hause kam zu seinen Eltern, gab es Zoff und Streit. Aber trotzdem war er ständig da zu Besuch. Wo ich irgendwann gedacht und es glaube ich auch mal ausgesprochen habe, vielleicht ist es besser, ihr seht euch gar nicht so oft, wenn es nur Reibereien gibt. Dieses Gefühl, man kann nicht miteinander, aber auch nicht ohneinander. Vielleicht ist es gut, wirklich mal auf Distanz zu gehen. Und ich glaube, das braucht es in mancher Hinsicht. Es gibt Menschen, mit denen können wir gut zusammenleben, aber es gibt auch Menschen, auch in Freundschaften, mit denen wir leben wir gar nicht zusammen, aber da ist es gut, wenn wir die mal sehen, aber es ist auch gut, wenn wir auf Abstand gehen, weil die manchmal auch anstrengend sind oder was immer. Manchmal funktionieren tatsächlich Beziehungen besser, wenn wir mehr Distanz haben. Aber das ist was wir miteinander lernen müssen. Ich glaube, das ist meinen Schülern, jetzt habe ich ja letzte Woche erzählt, über Freundschaft, Liebe, Partnerschaft gesprochen habe, da ging es auch darum zu sagen, und das war stark, dass dann einer der Schüler am Ende der Stunde zu mir kam, als ich gesagt habe, man muss auch gucken, sozusagen, wie viel Freiheit man dem anderen lässt. Er sagte so ein Zehntklässler, dachte, ja, ich habe jetzt gerade mit meiner Freundin Schluss gemacht, weil wir haben nur aufeinander gehockt und das war nicht mehr gut. Ja, wir haben es gemerkt, wir haben eigentlich zu wenig eigentlich dem anderen noch Raum gelassen. Interessant, ne? Dass das so ein Lernprozess ist. Das fand ich faszinierend, dass erstmal, dass er so offen zu mir gekommen ist da, sondern auch, dass er das begriffen hat. Da freut natürlich das Lehrerherz sich, wenn sowas angeregt wird. Aber nein, es war auch einfach zu sagen, ey, stark, da ist dieser, der hat was begriffen für sich, zu sagen, ja, Beziehungen miteinander bauen heißt auch tatsächlich dieses Nähe-Distanz-Ding einfach auch miteinander zu gucken, wie das gehen kann. Also, kann eine Lösung sein. Kann das auch eine Lösung im Großen sein? Ist das eine Lösung auch für große Gruppen? Heißt das Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina? Ich weiß es nicht. Ich muss das zum Glück nicht lösen. Ich finde es nur bedrückend, dass gerade jetzt im MT das stand, dass da diese Szenarien aufgemacht wurden, wie dieses ganze Konflikt enden kann. Und 5 Szenarien aufgemacht wurden, bei allem beschrieben wurde, warum das wahrscheinlich nicht funktioniert. Oder was an sozusagen Krücke da drin steckt. Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat sie noch nicht wirklich probiert, ne? Zu sagen, wie kann ich eigentlich nebeneinander miteinander auskommen? Und wie ist das mit Streit in Gemeinden? Ist es dann manchmal besser, dass einer geht? Bei unseren russlanddeutschen Mitgeschwistern, da ist das tatsächlich an vielen Stellen gang und gäbe. Ja? Wir haben ja auch eine Gruppe zu Gast, die hat sich von einer Gemeinde abgespalten. Und das passiert relativ häufig, weil da gibt es eben nicht den einen, der sagt, ne, ich mache, sondern in dem Moment, wo es Knies gibt, dann sagen eben welche, dann machen wir eine neue Gemeinde auf. Und dann geht man meistens im Guten. Ja. Also für die ist das eine sehr gängige Lösung. Und ich finde es tatsächlich gut, dass man sagt, lieber dann getrennte Wege gehen, als sich ständig zu zoffen. Manchmal allerdings über sehr merkwürdige Fragen, über die man dann sich streiten kann. Das ist aber nur nebenbei. Ich glaube aber tatsächlich, dass das im Kleinen wie im Größeren, dass es immer nur die Notlösung ist. Und zumindest für Gemeinde Jesu Christi nur die Notlösung ist. Weil Jesus was anders sagt. Wenn Jesus sagt, ihr seid ein Haus der lebendigen Steine, ja, dann heißt das, wir sind diese Steine mit unseren Macken und Kanten und er fügt uns zusammen. Und wenn wir unsere Macken und Kanten und Ecken haben, dann ist das manchmal auch reibend. Ja. Aber wir sind von ihm zusammengefügt und wir bilden zusammen dieses Gebäude, dieses Haus der lebendigen Steine, sein Tempel. Und das ist so gedacht, dass wir so zusammengefügt sind, weil wir einander Halt geben und tragen. Aber manchmal auch so eng, dass wir uns reiben miteinander. Trotzdem sagt Jesus, genau das ist euer Lernfeld. Ja. Und darin seid ihr Vorbild. Wenn ihr das schafft, einer zu leben, dann kann tatsächlich die Welt glauben, dass hier eine Macht hindringt, weil es in diesem Menschlichen tatsächlich oft nicht geht. Ja. Da kann die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, die Wahrheit erkennen. Und das ist das Bild von diesen Steinen, die sehr wohl zusammengefügt sind. Und dann ist das Bild davon dieser Herde, wo das eine Schaf wegrennt, weil es sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die anderen. Was immer sie da genervt hat. Und der Hirte sagt, ist doch egal, ne? Dann soll er seinen Weg gehen. Nein, er geht dem nach und sagt, nein, Teil meiner Herde, du bist wichtig. Du auch, und du auch. Keiner unwichtig. Und so drücken das beide Bilder aus. Das geht über diesen Text hinaus, das merkt ihr. Ne? Es geht über diesen Text hinaus, nämlich deutlich zu machen, dass Jesus einen besseren Weg sieht. Christus will, dass wir in unserer Gemeinschaft diesen Weg sehen, seinen. In aller Unterschiedlichkeit dies als unseren Reichtum anzusehen. Auch wenn es manchmal auch schwer ist, dieser Reichtum, den wir einander haben, dass wir lernen, uns einander anzunehmen, so wie er uns angenommen hat. Und um dies zu ermöglichen, um einen solchen Frieden zu ermöglichen, hat er selbst verzichtet auf seine Macht. Hat er letztlich verzichtet auf sein Leben, auf sein Göttlichsein, bis hin zum Tod am Kreuz. Um uns darin einen Frieden zu schenken, einen Frieden, der größer ist als der, den wir verstehen, geschweige denn, dass wir ihn verwirklichen können. Aber in diesem Frieden, den er uns ins Herz geben will, will er uns auch immer wieder die Kraft geben und die Liebe, so füreinander da zu sein und diesen manchmal diese Notlösung zu sehen und manchmal aber diesen besseren Weg zu suchen und hoffentlich auch dann zu finden. Um diesen Frieden müssen wir immer wieder bitten. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern gleich, dann ist das ein Schritt auf diesem Weg, dass wir Jesus in uns aufnehmen, seine Kraft, seine Liebe, um uns diese Einheit wieder neu schenken zu lassen und dann vielleicht auch Schritte wieder aufeinander zugehen zu können. Amen.